Es folgt Werbung.
Hast du schon mal darüber nachgedacht, den Einstieg in den Versicherungsvertrieb zu wagen? Aber Themen wie Selbstständigkeit, Provisionsdruck und Kaltakquise schrecken dich ab? Dann höre jetzt bitte gut zu. Wir, die Signal Iduna, suchen Salespartner für unseren neuen Remote-Vertrieb in München. Du bekommst von uns ein unbefristetes Angestelltenverhältnis, ein festes Einkommen und zusätzlich die Chance auf eine attraktive Bonuszahlung. In unserem modernen Büro wartet ein dynamisches Team auf dich, das dich mit vollen Kräften bei deiner Einarbeitung unterstützt. Zu guter Letzt bekommst du bei uns die Weiterbildung zum IHK-Versicherungsfachmann bzw. Fachfrau ermöglicht. Flexible Arbeitszeiten sowie die klassischen Benefits sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Für uns ist es sehr wichtig, dass du wirklich hervorragend Deutsch sprichst. Alles Weitere finden wir bei unserem persönlichen Kennenlernen gemeinsam raus. Zu schön, um wahr zu sein? Dann melde dich und finde es heraus.
Werbung Ende. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Formgewinn. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode hört ihr Professor Dr. Jens Ebing, wie wir über das Thema Training, Trainingswissenschaften, den komplexen Zusammenhang mit der Ernährung reden und viele Fragen von euch beantworten. Viel Spaß und spannende Unterhaltung mit Professor Dr. Jens Ebing. Aus gegebenen und aktuellen Anlass hier ein paar Anmerkungen von meiner Seite zum vergangenen Wettkampf von der WNBF am vergangenen Wochenende. Die WNBF veranstaltet alljährlich zwei Wettkämpfe in Deutschland. Das ist die World Natural Bodybuilding Federation. Normalerweise starten wir bei diesem Wettkampf sehr, sehr gerne. Allerdings war schon immer das Prozedere für einen Naturalverband hier etwas fragwürdig, da ein völlig antiquierter Lügendetektortest angewendet wird. Mehrfach sind Athleten, die noch niemals in irgendeiner Art und Weise mit Doping aufgefallen sind, bei diesen Tests durchgefallen. Das hat so populäre Leute fast erwischt, damals wie Sava Badoi, Prosep also, oder jetzt zuletzt den Fatih. Und es erwischt immer wieder Leute, die durch diese Doping-Polygraphentests fallen. Da werden also Fragen gestellt und anhand eines nicht zulässigen Tests in Deutschland entschieden, ob der Athlet starten darf oder nicht. Aber wir wissen, dass der Polygraphentest unzuverlässig und komplett überholt ist. Und so ist es am vergangenen Wochenende auch einem Stronger Than You Athleten gegangen. Donnerstags vor dem Wettkampf, das ist der 12. gewesen, stand für Leon Zadro der Polygraphentest an. Und Leon wurde aufgrund der beantworteten Fragen im Polygraphentest dann disqualifiziert. Bei ihm ist die Frage nach dem Medikament Clenbuterol gewesen, bei der Lügendetektortest ausgeschlagen hat. Leon hat niemals in irgendeiner Form Kontakt mit derlei Medikamenten gehabt, noch hat er in irgendeiner anderen Art und Weise betrogen oder Dopingpraxis vollzogen und ist auch jederzeit bereit, sich jedem Test in welcher Form auch immer zu stellen und das auch zeitnah. Diese Disqualifikation hat natürlich nach sich gezogen, dass seine komplette Vorbereitung für den Wettkampf umsonst war. Er war chancenlos und für mich ist das ein absolutes No-Go, dass sowas in der heutigen Zeit noch gemacht wird, weil ich bin der Auffassung, dass solche Dinge eigentlich ad acta gehören. Ein Polygraphentest als Basis dafür herzunehmen, ob man jemand ein Doping nachweisen kann oder nicht, hat für mich nichts mehr damit zu tun, dass es zeitgemäß ist. Wenn es Zweifel gibt, dann werden die Athleten getestet, so wie das beispielsweise bei GNBF, INBA, PNBA der Fall ist oder auch bei der DFAC. Ja, dafür gibt es die Out-of-Season-Tests, dafür gibt es die Möglichkeit, Leute beim Einschreiben herauszufädeln und zu testen. Und insofern ist das für mich vollkommen unverständlich, dass das heute noch gemacht wird und mittlerweile eine Durchfallquote erreicht wird, die zwischen 5% und 10% liegt. Die Athleten sind aufgeregt, die Athleten sind hungrig. Neben der Nervosität kommt noch hinzu, dass natürlich denen viele Gedanken im Kopf rumschwirren, was in den nächsten Tagen für einen Wettkampf passiert. Klar, das haben alle, die durchkommen, haben das auch, aber nicht automatisch. Jeder, der dort positiv im Polygraphentest getestet wird, ist auch überführt, weil wo bleibt der Nachweis? Ja, der Nachweis muss zweifelsfrei sein. Das ist eine Regel der WADA und auch der NADA. Das Doping muss zweifelsfrei erwiesen sein. Und deswegen gibt es eine A- und eine B-Probe. Und somit ist dieser Polygraphentest überhaupt nicht aussagefähig. Zumeist dann auch oft noch Athleten erwischt, die bereits unmittelbar davor getestet wurden, nachweislich keinerlei Kontakt mit verbotenen Substanzen hatten. Aus dem Grund wird völlig zu überdenken sein, ob wir in der Zukunft weiterhin mit Team Stronger Than You bei der WNBF antreten. Hier sollte sich grundsätzlich etwas ändern. Man darf auch mal dazu sagen, wie groß ist denn das Vertrauen der Verantwortlichen bei der WNBF, wenn sie den Polygraphentest, einen Zoom-Call für den Polygraphentest vorausschicken, damit die Leute gebrieft sind und eventuell dann nicht durchfallen und zu nervös sind. Also das sind für mich alles fragwürdige Dinge. Ebenso fragwürdig ist, dass jemand, der für den Polygraphentest verantwortlich ist, dann auch noch voll verantwortlich als Head Judge in der Jury sitzt. Das ist hier der Max Triep, er ist der Vizepräsident, verantwortliche Präsidentin für die WNBF ist Theresa Schumacher. Ich schätze beide sehr als Athleten und auch als Menschen, aber hier ist auch der Umgang mit Athleten einfach sehr, sehr fragwürdig passiert. Und derzeit komme ich nicht umhin, als jeden davon abzuraten, auch in der Zukunft bei der WNBF anzutreten. Das war mein Statement zu diesem Thema und wir werden das auch in einem zukünftigen Podcast noch im Coach Roundtable aufarbeiten. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge mit Professor Dr. Jens Ebing. So, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder am Mikrofon ein zweites Mal und diesmal nur dafür da, um euch Rede und Antwort zu stehen, Professor Dr. Jens Ebing. Einen schönen guten Morgen nach Berlin.
Ja, guten Morgen nach Eberswalde, das ist bei Berlin. Also
Ach,
ich bin
Eberswalde, ja.
Brandenburger Land, da legen die Brandenburger Wert drauf, keine Berliner zu sein. Ja, nee, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann immer ihr hört. Also für uns jetzt gerade, dann guten Morgen, 8:55 Uhr. Jetzt zeichnen wir auf. Ja, ich bin für Fragen heute präpariert. Das ist wieder was Spontanes. Also ich habe jetzt nichts, ich habe die nicht vorher bekommen von dir. Das heißt, das wird jetzt ein Schuss aus der Hüfte, aber ich glaube, das sind immer die besten Podcasts.
Ja. Also das ist nach meiner Erfahrung auch so und da bin ich 100%ig davon überzeugt, dass es da nichts gibt, dem du tatsächlich nicht gewachsen wärst. Ne?
Ja, oder mich rauswinden kann. Manchmal ist es ja auch ein Rauswinden. Manchmal überlegt, denkt man erst nach, wenn man die Frage beantwortet.
Ja, aber gut, dann kommst du doch zum Punkt.
Gucken
Ja,
wir mal.
das ist ja immer so. Also wir steigen gleich mal mit einer der Fragen ein, die du auch zuletzt bei dir in deinem Videocast hattest. Die hat sich hier auch bei mir mehrfach angesammelt und deswegen besprechen wir sie hier auch sehr, sehr gerne in dem Format. Optimale Wiederholungszahl für Muskelaufbau. Ich glaube, da haben wir beide was beizutragen, aber da geb ich mal zunächst den Ball ins Feld zum Sportwissenschaftler, der es aus beiden Aspekten kennt. Zum einen natürlich aus der wissenschaftlichen Bearbeitung und aus der Praxis. Und ich gebe dann mal noch meine Kommentare zu dem ab, was ich in der Praxis bisher in 15 Jahren als Coach da validiert habe, wie man so schön sagt. Also, was ist die optimale Wiederholungszahl für Muskelaufbau, Jens?
Genau, also zunächst ist die Frage sehr ungenau, weil du kannst natürlich, also die Zahl, die immer kursiert, so in den Standard-trainingswissenschaftlichen Werken, Harre, Borde, Schnabel im Osten oder im Westen gibt es auch ein paar Standardwerke, sind immer diese 8-12 Wiederholungen aus dem Gewichtheben kommend als sogenannte Hypertrophiephase bezeichnet. Die Frage ist deshalb falsch, weil du ja nicht weißt, mit welcher TUT, also mit welcher Hupertut oder mit welcher Anspannungszeit du diese 8 Wiederholungen machst. Die kannst du super slow machen und brauchst dann, wenn du 4-2-4 arbeitest oder noch langsamer arbeitest, was super slow wäre, dann brauchst du für 8 Wiederholungen bist du 1,5 Minuten in der Spannungsdauer. Du kannst sie aber auch runterspulen im Tempo 101 und dann hast du für die 8 Wiederholungen gerade mal 16 Sekunden gebraucht. Also diese 8 bis 12 Wiederholungen, das ist ein reiner Mythos, weil ohne die Begriffe Kadenz, also Bewegungsgeschwindigkeit und Spannungsdauer, also ob du in der Spannung während der Wiederholung bleibst oder so eine Clusterwiederholung machst mit kurzen Pausen zwischendrin oder kurzen Zwangslagen, die du einführst, wo der Muskel wieder durchblutet, das bedeutet eine komplett andere biochemische und auch mechanische Belastung für den Muskel. Von daher ist diese 8 bis 12 Wiederholungen, die im Raum kursieren, eine höchst ungenaue Bezeichnung für eine Intensität, wenn man die Begriffe Bewegungsgeschwindigkeit, Time Under Tension, also mit welcher Kadenz arbeite ich nicht mit einführt, ob ich mit Dauerspannung arbeite, mit welchen Impulsen, also mit welcher Beschleunigung ich die Handeln auch in der konzentrischen und exzentrischen Phase, also im Nachgeben und im Überwinden bewege. Also von daher ist das so ungenau als Belastungsnormativ, dass man das nicht zur Steuerung einsetzen kann. Das sind so die Vorbemerkungen. Die trägst du ja auch.
Ja.
Die Diskussion.
Absolut.
Genau.
Ja.
Genau. Das ist so das erste Dilemma, was wir haben, was in dieser Frage und in diesem Intensitäten steckt, weil da ist keine Mechanik hinter, da ist keine Muskelleistung, mit welcher Bewegungsgeschwindigkeit arbeite ich über welche Zeit oder wie beschleunige ich eine Hantel, einen Widerstand, und das ist halt ungenau. Das ist so das erste Dilemma, was ich habe. Dann diese 8 bis 12 Wiederholungen, das war auch so die Quintessenz. Die können funktionieren. Wenn du anfängst zu trainieren, ja, dann ist das etwas, was eine gute Spannung erzeugt, was in der Muskulatur sicher diesen Wachstumsweg mTOR, also diesen Transduktionsweg oder diese Reaktion auslöst. Und ich sag's mal ganz, ganz plakativ, ohne wissenschaftlich zu sein. Jemand, der nicht trainiert ist, den stüpfst du an und der wächst. Punkt. Also, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Da funktioniert das auch, diese 8 bis 12 Wiederholungen. Da könntest du auch 12 bis 15 machen. Und da ist sich die Wissenschaft um meinen Kollegen Brett Schönfeld, der viel publiziert hat, aber viel auch Tandem gefahren ist, aber selber auch aus dem Bodybuilding kommt. Also, liebe Grüße an Brett Schönfeld, der auch mal pumpt wirklich und mal ausprobiert, was er tut. Ich glaube, der war sogar Naturalathlet. Da sind die sich einig. Also, du kannst mit ganz unterschiedlichen Belastungsnormativen das gleiche Ergebnis erreichen. Also manche machen dann wirklich, trainieren total schwer, machen das dauerhaft, und andere machen das eher im Bereich der Kraftausdauer und bauen auch enorme Muskeln auf, und beides funktioniert. Aber die Quintessenz, es funktioniert leider nur eine Weile. Danach fährt das System meistens gegen eine Wand, also du hast eine Stagnation, und dann musst du in irgendeiner Art und Weise einen Wechsel einfügen. Ob du das jetzt in diesen klassischen Mesozyklen machst, dass du sagst, du machst 4 Wochen das im Hypertrophiebereich, 8 bis 12 Wiederholungen im Tempo 2:02, um das dazu zu sagen, und gehst dann halt in eine Kraftausdauerphase und dann wieder eine Maximalkraftphase, oder ob du das wellenförmig tust, dass du halt, wie das viele Bodybuilder tun, ein sogenanntes schweres Training und ein leichtes Training abwechselst, ist eigentlich relativ Schnuppe. Ich glaube, der Weg ist halt, die Stagnation zu vermeiden und alle Wiederholungsbereiche und alle Bewegungsgeschwindigkeiten mal abzudecken, das über eine gute ROM zu machen, mal in Stretch-Position, also mal in einer Winkelposition, wo der Muskel einen Stretch bekommt, mal in einer Endkontraktion oder einer Peak-Contraction. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass du gute Übungsauswahl hast und dass du einen Wechsel einbaust. Punkt.
Ja, also das deckt sich auch mit meinen Erfahrungswerten. Ich habe ja bei dir unter dem Beitrag auch ganz bewusst so diese breite Range geschrieben an möglichen Wiederholungszahlen für Muskelaufbau. Das geht noch weiter, wenn man sich unterschiedliche Trainingssysteme, vor allen Dingen auch was Intensität und Trainingsvolumina angeht, betrachtet.
Ja, ja. Und gerade wenn du den Aspekt, die viele Bodybuilder akzentuieren, zum Beispiel die Muscle-Mind-Connection und diese Dauerspannung mit reinnimmst, dann ist es fast völlig Schnuppe, was du machst, weil du ab dem Moment, wo du Laktat in der Muskulatur hast und dieses Laktat nicht rauslässt, du biochemisch den Muskel einfach metabol so überlastest, dass Selbstbelastungen ausreichen von 30% der 1 RM, also relativ Lasten, die eigentlich gar nicht relevant sind, weil jeder, der post, weiß, Posing ist anstrengend, da habe ich gar keine Last. Und trotzdem habe ich manchmal nächsten Tag einen Muskelkater, weil du halt auch metabol mit Laktat den Muskel halt überlasten kannst. Also das Wichtigste ist, haltet euch nicht an irgendwelchen Intensitäten aus dem Gewichtheben fest, weil Gewichtheben ist Gewichtheben und Bodybuilding ist Bodybuilding. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, dann gelten halt andere Regeln.
Also da ist es ja auch tatsächlich so, dass du, wenn du mit diesem Training, wie du es angeschnitten hast, ich arbeite selber so, eine schwere, eine leichtere Einheit zu trainieren, schon auch in Wiederholungsbereichen bist, die sich grundsätzlich unterscheiden.
Mhm. Und ich will mal eins noch dazu führen, dieser Begriff leichte Einheit. Also die leichte Einheit ist die schwere Einheit. Weil die meisten denken, leichtes Training ist halt kein Training bis zum Repetition Maximum, also bis zum absoluten Muskelversagen oder exzentrischen. Leichtes Training heißt nur, ich nehme leichte Zusatzlasten und mache damit eine metabole Ausbelastung sehr häufig. Und das ist nicht, die Belastungsintensität ist groß, die ist meistens sehr klein, wenn man die vom 1RM, vom Wiederholungsmaximum, oder ein Wiederholungsmaximum rechnet. Aber die Anstrengungsintensität ist enorm hoch bei leichten Einheiten. Das verwechseln die meisten, glaube ich. Das muss man nochmal explizit sagen, dass es die belastungsnormative Belastungsintensität gibt, also in Höhe 1RM oder Zusatzlast. Und dann gibt's die sogenannte Anstrengungsintensität. Und die ist vor allen Dingen, wenn ich den Muskel halt auslutsche und da nochmal mehr Laktat reinpumpe und nicht rauslasse, halt wesentlich höher. Und das ist so ähnlich wie Blood Flow Restriction, hast du vielleicht auch mal gehört. Also, dass man Muskeln abbindet, ist ja nichts anderes, wenn du den Muskel von außen abbindest oder teilweise den venösen Rückstrom über Blood Flow Restriction oder Okklusionstraining halt erzeugst, ist das eine. Das kannst du aber, wenn du schmerzpervers bist, auch tun, wenn du einfach den Muskel während der Wiederholung einfach gar nicht durchblutest. Dann passiert das nicht von außen durch eine Manschette, sondern dann passiert das dadurch, dass ich den Muskel mit mehr als 30% der Muskelfaser nie loslasse und dann eigentlich das Gleiche im Muskel erzeugen kann, von innen sozusagen, diese Blood Flow Restriction. Und dann hast du auch diesen Pump, diese Laktatspiegel, die dich halt einfach töten und damit halt Muskelwachstum produzieren.
Ja, also ich habe ja mit diesem Blood Flow Restriction ganz andere Erfahrungen gemacht, weil ich das auch hin und wieder einsetze. Ich würde das nun, das wäre heute auch noch zur Sprache gekommen, deswegen kann man das hier auch mit abhandeln. Ich verwende KAZU. KAZU hat dir bestimmt, das sagt dir bestimmt was.
Genau, das benutzen
ja, also die. Das Ganze funktioniert nicht über diese Gummibänder, die man selber lösen muss und sich gegebenenfalls verschätzt, sondern du hast einen kleinen Mini-Kompressor, durch den Luft in diese Manschetten um den Arm gepumpt wird, und der macht das mit so einer ganz interessanten periodisierten Amplitude. Du kannst da auch Low, Middle and High einstellen.
Genau, das ist ja, also mein Kollege, der da forscht, ist der Professor Behringer, den ich da kenne, und das ist halt einfach nicht Blood Flow Restriction, um das mal auf den Punkt zu bringen, ist nicht einfach, du nimmst einen Kabelbinder und bindest komplett den venösen Rückstrom ab, sondern du lässt ja noch venösen Rückstrom zu, also musst du etwa 30%, wenn ich meinen Kollegen zitieren darf, Rückstrom noch zulassen, also bindest den Muskel nicht komplett ab, und das gelingt dir meistens mit diesen Kaizo Geschichten, wo du halt genau eigentlich über einen Doppler gucken müsstest, wie viel venöser Rückstrom hast du noch, weil du kannst natürlich damit auch viel, viel kaputt machen, wenn ich da so Jungs sehe, die dann sagen, okay, ich mach das mal mit einem Kabelbinder und binde mir das ab, dann kannst du damit auch natürlich Situationen erzeugen im Muskel bis hin zur Muskelzerstörung, die wir alle gesehen haben, also Blood Flow Restriction mit Plyometrics kombiniert, wo die Jungs die Kabelbinder benutzt haben und dann sich eine komplette Zerstörung, also eine Rhabdomyolyse einhandeln, wo sie am Ende an die Dialyse müssen. Also all diese Fälle gibt's. Von daher holt euch die Profis da rein, und die Profis sind halt, also guckt euch die Literatur von Behringer an oder auch gerne mal den Fitnesswissenschaftsrat, da gibt's halt regelmäßig die Kongresse, und da einfach mal Behringer eingeben, ich glaube Michael, und dann findet ihr da auch gute Vorträge, die dann wirklich Aufklärung auch zur wissenschaftlichen Literatur dazu geben.
Also ich denke ja, dass das große Problem sowieso immer ist, dass man da ganz schnell übertreibt, weil ich auch auf meinen Beitrag dort nochmal Post bekommen habe im Hinblick auf unser Gespräch, was ich drunter gesetzt habe, diese 3 bis 20 konnten einige nicht nachvollziehen. Ja, und wie ich das meine, das möchte ich hier jetzt nochmal ganz kurz erklären. Ja. Es ist also völlig unabhängig davon, ob du eine umgekehrte Pyramide oder eine reguläre Pyramide trainierst. Wenn zum Beispiel am Ende der Pyramide 3 Wiederholungen mit dem schwersten Gewicht oder umgekehrt, weil man sagt, ich will frisch reingehen, mache nach dem Aufwärmen gleich den schwersten Satz stehen. Auch die, das wollte ich damit sagen, auch diese 3 Wiederholungen können genauso einen Wachstumsreiz freisetzen wie 20 Wiederholungen. Das ist
Genau,
alles
also.
möglich, ja, das ist alles möglich. Problem an der ganzen Geschichte ist nur, das muss man selber für sich ein bisschen herausfinden und muss auch wirklich herausfinden, wo ist es angebracht, bei welchen Übungen. Ich halte es für komplett schwachsinnig, 3 Wiederholungen mit Seitheben zu machen, drei
Ja.
Wiederholungen mit Bizeps-Curls, 3 Wiederholungen mit Trizeps-Drücken. Also wer jetzt hier aufmerksam zuhört, der wird merken, dass das nur Isos-Komplementärübungen sind. Und das macht wirklich Sinn bei schwereren Grundübungen. Es gibt ein paar, die für mich dort noch mit reinfallen, die per se keine Grundübung sind. Ich denke da beispielsweise an French Press. Das ist zum Beispiel eine Übung, die man durchaus, wenn es die Ellenbogen halten, auch mal mit 3 Wiederholungen machen kann. Einfach um beim Bankdrücken stärker zu werden. Schulterdrücken ist genau das Gleiche. Oder ebenso auch Klimmzüge, auch die bringen etwas, ja. Bevor man gar keine macht und gar keine Option hat, was das Rückentraining angeht, ist das alles möglich. Deshalb ist dieser Wiederholungsbereich so breit gefächert. Es gibt beispielsweise Erkenntnisse, dass die Faszien gerade im Beintraining sehr, sehr gut auf einem Bereich von 12 bis 15 oder gar bis 20 reagieren, besonders gut. Ich kann es bestätigen, ja.
Ja.
Ja, mein zweites Beintraining, das kennst du ja auch noch von früher. Ich habe ja auch damals schon, als wir zusammen trainiert haben, immer relativ hohe Wiederholungszahl bei den Beinen gemacht. Da war eigentlich kein Satz unter 12 und die Regel waren eher 20, auch beim Kniebeugen. Und das sind so meine Erfahrungen, die mit einer großen Muskelgruppe gut funktionieren, auch mit meinen Klientinnen und Klienten. Und Arnie hat das auch gesagt. Er sagt, so eine große Muskelgruppe wie die Beine brauchen ein paar mehr Wiederholungen, auch einfach pro Satz. Ja.
Ja.
Und hier noch eine kurze Bemerkung von meiner Seite. Diese Muscle-Mind-Connection, ja, die wird seit einigen Jahren gerne durchs Dorf getrieben. Und da habe ich aber immer so ein bisschen den Eindruck, dass kaum einer weiß, wovon er da spricht.
Ja.
Und die große Frage für mich ist auch, wie stelle ich die denn am besten her? Also das sind hier 2 Punkte, die sich auch in den Fragen anschließen. Was ist genau eine Muscle-Mind-Connection, Jens, wird gefragt.
Ja, das ist so ein typisches Unwort aus dem Personal Trainer Dümmlisch. Also der Personal Trainer, habe ich ja mal gesagt, und ich schließe mich da ein bisschen ein, der Fuchs, der ist sehr schlau und stellt sich dumm. Beim Jens und Personal Trainer ist es manchmal andersrum. Und diese Begriffe sind halt so ungenau und so unscharf, aber klingen natürlich erstmal total, total cool für einen Außenstehenden. Also Connection, Muscle, Mind, das. Im Grunde genommen neurophysiologisch kannst du ja einen Muskel über eine elektrische Erregung ansteuern. Und das kann jemand, der gut trainiert ist. Das ist Neurophysiologie besser als jemand, der nicht trainiert ist. Also du kannst besser das Signal aus dem Hirn Bahnen auf den Muskel bringen und dort zu einer Kontraktion umbauen. Das ist im Grunde genommen die elektromotorische Kopplung. Das hat jeder, der mal Biologie hatte, mal gehört. Da gibt es diesen präsynaptischen, postsynaptischen Teil der motorischen Endplatte und da wird dann die elektrische Erregung in irgendeiner Art und Weise über verschiedene Transmittersubstanzen, also das Acetylcholin und die Calciumionen nachher am Muskel selber über die Tubuli in eine Kontraktion übersetzt. Und das kann man trainieren. Und das ist jetzt natürlich was anderes, wenn ich das erkläre, dann steigt jeder aus. Motorische Endplatte, postsynaptisch. Klingt auch ein bisschen dümmlich, oder? Es klingt so professorisch dümmlich, oder, Olaf?
Ja,
Genau.
es klingt so, als ob ich schnell die Luft rausnehmen will beim Nachdenken.
Ja, dann bist du schnell raus. Also ich bring's mal auf den Punkt. Ich mach mal ein Beispiel. Und zwar, ich war ja in Potsdam bei den Kanuten und bei den Ruderern. Das ist ja sozusagen dieser Olympiastützpunkt. Und beim Achter, wir nehmen mal den Achter im Rudern. Da hast du ja jemanden, der drin sitzt und der fährt nicht mit. Das ist der Taktmacher. Und so ähnlich ist das bei der Muscle-Mind-Connection, wenn du eine gute Muscle-Mind-Connection hast, kannst du in den Muskeln, die für die Bewegung zuträglich sind, also die für die Bewegung was bringen, halt ganz, ganz viele Muskeln gleichzeitig mit einer hohen Stärke kontrahieren. Und die anderen, die für die Bewegung kontraproduktiv wären, und das ist ja manchmal innerhalb eines Muskels unterschiedliche Faseranteile, die die Bewegung, beispielsweise Kniebeuge, unterstützen. Manche Anteile des hinteren Oberschenkels unterstützen die Kniebeuge und die anderen sind halt nicht unterstützend, weil sie beugen, die anderen strecken in dem Moment. Und wenn du eine gute Muscle-Mind-Connection hast, so will ich das mal ausdrücken, dann schaffst du es, alle Fasern synchron zum gleichen Zeitpunkt für eine Bewegung anzusteuern und das ganz, ganz bewusst auch zu spüren. Und das meint halt diese gute Muscle-Mind-Connection. Und das klassischerweise der Gewichtheber hat das trainiert, indem er dann doch mal entgegen des Bodybuilders, und ich glaube, da muss der Bodybuilder auch mal ran, um schwer trainieren zu können, mal zwischendurch Einheiten einstreut, wo ich auch mal trainiere wie ein Gewichtheber. Das gestern gesehen, ich habe mal 120 wieder gebeugt, weil mich der Andreas Trienbacher da so gemobbt hat er mich nicht. Ich hätte noch ein bisschen tiefer runter gekonnt, hat er recht. Also du musst auch mal trainieren, um dein Nervensystem vorzubereiten, dass du auch schwer trainieren kannst, dass du die Muskeln ansteuern kannst. Das machst du aber in relativ wenigen Einheiten und ich glaube, die Muscle-Mind-Connection kommt, wenn du dich fokussieren kannst und wenn du auch mal trainierst wie ein Gewichtheber. Punkt. Also das ist, glaube ich, die Zusammenfassung, neurophysiologisch. Das meint Muscle-Mind-Connection, also Muskeln zum gleichen Zeitpunkt rekrutieren, synchron mit reinzunehmen in die Bewegung und das auch zu spüren und auch bewusst im Bodybuilding nochmal zu spüren. Ich mache jetzt kein Gewichtheben, sondern im Bodybuilding nochmal zu spüren, okay, ich merke jetzt wird's langsam unangenehm, ich weiche jetzt nicht, vielleicht mal um den Schritt zum Bodybuilding zu machen, nicht auf Muskeln aus, die mir helfen könnten oder mechanische Schwungmomente, also Massenträgheitsmomente, die ich irgendwie ausnutze, sondern im Bodybuilding im Vergleich zum Gewichtheben geht's darum, ich mache es mir ganz, ganz bewusst schwer. Das ist so, obwohl's Schweine wehtut. Mhm. So nehme ich die Muscle-Mind-Connection wahr. Mhm.
Also ich denke auch einfach, dass man im Powerlifting-Training oder im Gewichtheber-Training oder nennen wir diese Mischung mal so Powerbuilding, weil es für die meisten Bodybuilder da reingeht, wenn sie schwerer mit weniger Wiederholungen trainieren, einfach da das meiste lernen kann. Ansteuern des Muskels wurde hier auch gefragt. Das ist wieder was anderes. Das Ansteuern des Muskels fällt zwar in diese Gesamtgeschichte mit rein, in dieser Muscle-Mind-Connection, aber das Ansteuern des Muskels beginnt eigentlich mit verschiedenen anderen Dingen, die für mich eher was mit der Hardware zu tun haben. Richtiger Winkel, richtige Positionierung der Bank, des Körpers, des Gerätes, der Hantel. Das sind diese Dinge, die zuallererst mal eine wichtige Rolle beim Ansteuern spielen. Und die Muscle-Mind-Connection erreiche ich, indem ich alles, wie es der Jens jetzt gerade hier auch gesagt hat, mal komplett anspanne. Und wenn ihr mal beobachtet beim olympischen Gewichtheben, allein ein Gewichtheber, der eine schwere Last im Stoßen nach oben bringt, das heißt also aus einer Kniebeuge heraus die Hantel nach oben bringt, dann kurz wartet und per Ausfallschritt dann sich in die Luft katapultiert, der sieht, was das bedeutet, so eine Anspannung komplett durch den Körper zu bringen. Ja. Und das ist eine sehr komplette Muscle-Mind-Connection, weil der Jens hier das auch gesagt hat, man das zentrale Nervensystem hier tatsächlich mit einbaut. Kleiner Wink mit dem Zaunsfall hier noch, wenn ihr mal beobachtet, die Gewichtheber, wenn sie beim Stoßen sind, halten das Gewicht unter Vibration. Die dürfen das auch. Die dürfen die Hantel oben auf der Brust leicht federn lassen. Ja, ich sage immer, Eisen lebt und es lässt sich dadurch auch viel, viel besser beschleunigen. Deswegen ist diese Hantel nie ganz in Ruhe. Auch das hat seinen Grund. Darüber sollte man mal nachdenken, wenn es um die Zeit und die Spannung geht.
Ja. Genau, also Resonanzschwingung, ich sag's mal, das ist so ein bisschen, ihr kennt vielleicht diese Maßgabe, bei, ich war jetzt nicht beim Bund, aber marschieren auf Brücken, dass da halt Resonanzschwingungen entstehen können und das sind natürlich auch Schwingungssysteme, wir sind frequenzselektive Schwingungssysteme und transferieren diese Schwingungen, die spielen eine große Rolle. Kleine Anekdote, ich bin, na befreundet will ich nicht sagen, ich bin Oliver Caruso sehr dick. Der ja mal der Bundestrainer für die Gewichtheber war, weil der bei mir im Baunatal arbeitet. Und kleine Anekdote mit dem Oliver Caruso, der hatte nie einen Bachelor. Also der hat nie einen Bachelor gemacht, sondern war immer Diplomtrainer Köln. Und Diplomtrainer Köln ist eine große, renommierte Einrichtung dort in Köln. Und ihm hat gewurmt, der hat einen Gewichtheberkurs ins Leben gerufen als Präventionskurs. Also Paragraph 20 über die Krankenkassen abgerechnet. Hat ihn entwickelt, durfte den aber nicht halten, weil er keine Grundqualifikation hat. Und dann habe ich mit dem Oliver Caruso zusammengesessen. Kann ich das sagen? Beim Bierchen haben wir zusammengesessen und wir haben Burger-Wettessen gemacht. Also wer kriegt mehr von diesen Jumbo-Burgern rein? Und beim ersten Mal, zweiten Bier habe ich gesagt, du kannst doch nicht stehen lassen, du machst bei mir jetzt den Bachelor. Und so hat Oliver Caruso dann bei uns in Baunatal an der DBA sich dann im gehobenen Alter nochmal hingesetzt als Weltmeister Gewichtheben und ehemaliger Bundestrainer und mit dem habe ich halt viele Dialoge und da merkt man halt, Gewichtheben ist eine Welt, Bodybuilding ist die andere Welt und die werden immer vermischt, weil das Trainingsmittel ist das gleiche, aber die Intention ist eine ganz andere. Gewichtheber macht es sich mit der Technik leicht, ein Gewicht zu beschleunigen und ein Bodybuilder macht mal auch ein Training wie ein Gewichtheber, aber in den meisten Einheiten macht das sich nicht leicht, sondern versucht es sich bewusst schwer zu machen und die Mechanik der Hantel halt nicht auszunutzen. Das ist so die grobe Zusammenfassung, warum wir zwar über das Gleiche reden, nämlich über Krafttraining, aber dann doch an der einen oder anderen Stelle immer auseinanderdriften und dann andere Ansichten haben. Und ich sage, du Oliver, klar geht's auch mal darum, Muskel stark zu machen. Du willst jetzt nicht nur muskulös sein, sondern willst auch mal mehr als 120 Kilo mal wieder beugen. Ich will das zumindest. Aber die Intention ist, du wirst nicht danach bewertet, wie stark du bist, sondern wie gut du aussiehst. Es sei denn, du guckst dir die Körperkulturistik im Osten früher an. Also Andreas Müller hat ja dazu ein bisschen was geschrieben, der Dr. Andreas Müller. Da war es anders. Da war dann sozusagen der Kraft-3-Kampf oder damals noch war es nicht nur Dreikampf und das Bodybuilding 1. Da musste man beides können. Und jetzt ist es halt, hat sich das Ganze getrennt.
Also das ist ja tatsächlich auch interessant, mal von der Gesamtentwicklung zu betrachten, das Ganze. Und da passt auch unsere zur Gesamtentwicklung auch, passt auch unsere nächste Frage rein.
Ja.
Ist von einem älteren Athleten, den ich selber gut kenne, der auch sehr erfolgreich ist, und der fragt, Olaf, aber Training bleibt doch Training, oder? Gib das mal an Jens so weiter, die Frage. Ich sage ja, ich beantworte das jetzt einfach mal mit ja, Training bleibt trotzdem Training.
Ja, Training bleibt trotzdem Training. Also klar, die Intention, die Idee aber, die so aus dem Bodybuilding dem Hardcore, also ich habe ja viele Freunde im Hardcore Bodybuilding, also viele Bekannte, viele Freunde, die mir auch folgen, Frauen Bodybuilding, Frauen Hardcore Bodybuilding, wo wir halt nicht mit Platzpatronen schießen und da aber zu sagen, den Muskel quasi zu zerstören, dieser Gedanke, zerstöre den Muskel und der Muskel wird wachsen. Und Training ist immer eine Zerstörung der Muskulatur. Das wird ja, wenn du die einschlägigen Filme dir anschaust, jetzt nicht von Behrendt den Film, aber so in den meisten Filmen wie, was gibt's da, Generation Iron 1 oder 2, da wird ja immer in vielen Fällen suggeriert, also härter am härtesten und der Muskel wächst. Und das ist halt eine große Lüge. Training ist klug und sollte smart sein. Also sollte den Muskel zwar reizen, aber du brauchst halt für den, nochmal um das auf den Punkt zu bringen, du brauchst für ein Muskelwachstum keine Zerstörung der Muskulatur. Ich sag's nochmal, Muskelwachstum und Zerstörung gehören nicht zusammen. Auch wenn es Bodybuilder gibt, die zerstören konnten, aber die haben auch eine andere Regeneration. Die zerschießen sich nicht ihr Nervensystem. Die zerschießen sich nicht ihren Cortisolspiegel, weil sie das alles nicht mehr haben, Punkt auf den Punkt gebracht. Und deshalb sollte man, gerade wenn man, so wie du, natural trainiert, halt klug trainieren und sollte sich halt nicht in jeder Einheit die Passion setzen, den Muskel zerstören zu wollen. Also Training bleibt Training. Training muss auch mal, für mich muss Training auch mal Spaß machen und muss mal Vollgas sein. Also ich mache das auch mal. Aber man sollte halt so klug sein und ab und zu mal sich selber, so wie was im Gewichtheben immer haben, mal das Bremspedal selber einbauen.
Ja, also das geht immer darum, dass man es individuell sehr, sehr sinnvoll anpasst. Jetzt kommt wieder 2 Euro ins Phrasenschwein bei mir, weil gleich von der ersten Episode von Stronger Than You an haben wir gesagt, wenn der Satz fällt, kommt das rein. Es ist zwar eine Phrase, aber sie stimmt einfach. Und da muss auch jeder für sich selber herausfinden, welches Trainingssystem funktioniert. Ja, und das muss nicht dann immer ein komplett anderes Trainingssystem sein. Meiner Meinung nach probieren die Leute viel zu viel. Ich nehme hier mal einen sehr geschätzten Kollegen, den Stefan Kienzel, der gesagt hat, bevor die Leute einen Trainingsplan wechseln, sollten sie erstmal versuchen, 3 oder 4 gleichmäßige Sätze, was die optimale Übungsausführung von einer Übung angeht, hinbekommen.
Genau, also weniger ist mehr. Also
Ja.
eine normale Blockpriorisierung ist für die meisten normale Ganzkörpertraining manchmal sogar, wo ich sage, ich gehe dreimal die Woche ins Training, mache ein Ganzkörpertraining, mache ein paar Grundübungen, ist manchmal das Sinnvollere, als hier zu gucken, ob ich den Muskel nochmal aus dem Winkel treffe und vielleicht nochmal eine Assistenzübung aus dem Winkel mache, weil wir wissen, das Cortisol, das ist gnadenlos. Und wenn ich einfach im Nettoprozess zwar den Muskel nochmal aus der Winkelstellung reize, aber die Zerstörung, die Degradation von Muskelzellen ist viel größer und die Regenerationspotenziale des Athleten sind viel zu gering, weil er sich nicht verhält wie ein Athlet, auch die 23 Stunden am Tag, wo er nicht trainiert, dann müssen wir halt darüber nachdenken, wo optimieren wir, und die meisten optimieren dann, gucken, okay, mache ich lieber negativ oder die kleinen Bankdrücken oder positiv oder ziehe ich, also das ist der falsche Ansatz, sondern Training muss passen, muss den richtigen Reiz setzen, aber Bodybuilding heißt halt, 23 Stunden Bodybuilder zu sein, in denen ich auch nicht trainiere. Und da ha hakt es meistens, dass der Lifestyle halt nicht stimmt. Aber das Training bleibt Training. Und welchen Einfluss nun Training hat und welchen Einfluss Ernährung hat, da streiten sich die Gelehrten. Der Figurmacher logischerweise, der kommt aus der Position, der rechnet dir aus, wie oft isst du am Tag und wie oft trainierst du in der Woche oder in der Woche, und sagt also 80% Ernährung, 20% Training. Trainingswissenschaftler sagen dann plötzlich genau das Umgekehrte. Ich glaube, beide Faktoren müssen irgendwie stimmen und ich bin bei 50-50. Also ob ich jetzt falsch trainiere und den Muskel nicht ansteuere, dann funktioniert es auch nicht mit der optimalen Ernährung.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also letztendlich spielt tatsächlich auch eine Rolle, dass ich mich da selber beobachte und im besten Fall einen Coach habe, der mich beobachtet.
Genau,
Ja,
genau. Und
ja.
dann, du hast ja gesagt, Grundübungen, ja. Ein Coach sieht halt auch, ob du einen Muskel noch ansteuern kannst, zum Thema Muscle-Mind-Connection. Du kannst noch so viel tun, wenn du beispielsweise neurophysiologisch im Rücken, in den kleinen Rückenmuskeln, die kleinen Rückenmuskeln nicht mehr ansteuern kannst, weil der Bauch nicht mehr funktioniert, der querverlaufende oder der transversale Bauchmuskel, dann kannst du ihn nicht mehr ansteuern. Dann kannst du noch so viel tun, an der Bewegungsqualität arbeiten, dann musst du halt erstmal an den kleinen defizitären Muskeln vielleicht auch isoliert arbeiten. Und das sieht halt nur ein guter Trainer, und deshalb eigentlich ist jeder, der kein Personal Trainer hat, und ich nehme mich damit ein, dumm, weil er braucht den Blick von außen. Genauso brauche ich mal den Blick von außen und jemand, der mal raufguckt und sagt dann auch mal wenn ich beim Oliver eine Gewichtheberübung mache oder eine Kniebeuge, kannst du mal gucken. Hast du da praktische Tipps? Wo siehst du bei mir halt diese Defizite? Weil man sieht's selber nicht oder steht sich da selbst als Wissenschaftler häufig selber im Weg. Von daher Lanze für einen versierten Coach. Und das Problem ist, wir haben halt zu viel auf dem Markt, was nur mit Agility, Stability und Muscle-Mind-Connection rumschmeißt, aber nicht die physikalischen Grundlagen und die, sag ich mal so, das Einmaleins gelernt.
Ja, sind viel zu viele, die die Schlussfolgerungen aus dem ziehen, was sie selber gelesen und nie ausprobiert haben. Und
Ja.
ich fände es gut, wenn man, jeder muss wachsen und jeder muss mal anfangen, der das machen will. Da habe ich volles Verständnis dafür. Aber ich fände es gut, wenn man selber erst mal ein bisschen was ausprobiert hat. Und es ist heute so, jeder, der einen Wettkampf gemacht hat, ist auch gleich Lifestyle-Coach oder Coachin, ja, und fällt dann auch in andere Bereiche rein. Aber darüber hatten wir schon gesprochen.
Genau,
Da
genau.
kommen wir nachher nochmal dazu. Da kommt nämlich auch eine Frage, weil wir haben hier jetzt eine ganz lustige Frage, Jens.
Ja.
Und die lese ich mal komplett vor, sonst ziehe ich immer einen Extrakt raus, weil ich freundlicherweise von euch auch immer etwas mehr Text kriege. Und zwar steht hier, nach eurem ersten gemeinsamen Podcast kennst du Olaf sehr lange. Wie hat Olaf 2009 ausgesehen, als er bei dir im Kurs war und du Dozent? Fett. Fett hat er ausgesehen.
Ja, also du warst, glaube ich, immer in Massephase. Du
Ja.
warst, glaube ich, immer in Massephase. Und das Problem ja als Natural-Lifestyle-Bodybuilder, der ich auch war, einfach, weil ich nicht in der Testosteronersatztherapie bin. Ja, du bist halt, wenn du nicht shredded bist und wenn du nackt nicht nackt bist, dann fragen dich die Leute häufig, trainierst du noch? Also das war so die häufigste Frage, oder bist du krank? Gerade wenn du unter, also bei mir war es, wenn ich unter 10%, 9% bin, dann sieht man halt einfach, dass ich einfach schlank bin und dann sieht's auch nicht so böse aus. Und so habe ich auch mal so eine Phase gehabt, wo ich ständig Bulk war, also wo ich das Gefühl hatte, okay, ich will halt breiter wirken und will auch zu den Jungs zugehören. Und so warst du, glaube ich, auch. Also so ein bisschen immer in Masse mit der Ausrede, ja, sieht ja gut aus und ich habe ja gute Leistung, aber ich glaube, das war auch dein Problem beim ersten Wettkampf, war? Da warst du einfach vom FFMI sehr hoch, aber viel zu fett, oder?
Viel zu weich, viel zu fett, viel zu weich. Nee. Ja, und das war der erste Wettkampf, der war ja desaströs, ja. Also man muss jetzt nochmal dazu sagen, dass ja gerade der Jens mich animiert hat, an Natural Bodybuilding Wettkämpfen teilzunehmen. Der kam gerade von der deutschen Meisterschaft, haben wir im ersten Podcast schon erzählt. Und da hat er seine Bilder gezeigt und mir war ja bis zum damaligen Zeitpunkt überhaupt gar nicht bewusst, dass natural sowas möglich ist. Deswegen war es für mich auch ausgeschlossen. Nicht möglich ist, sondern dass es Wettkämpfe gibt. Und ich habe das, was dazu erforderlich ist, vollkommen unterschätzt, auch weil ich zu wenig Erfahrung hatte. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vor ungefähr 2 Minuten sagte. Man muss seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und ich bin dann Backstage gekommen, habe mich ausgezogen. Und habe die anderen gesehen und habe gedacht, wow, die machen alle einen anderen Sport. Die waren bretthart und abgezogen. Man muss jetzt sagen, dass zur damaligen Zeit, als ich das erste Mal auf der Bühne gewesen bin, mit dem sehr hohen Körperfettanteil noch, es auch noch andere Athleten gab, die so gegangen sind. Das hast du heute nicht mehr. Heute gibt's ab und an mal eine Ausnahme. Ja. Aber das wirst du auch von dir damals bestätigen. Da gab's schon auch Athleten, die außer Form hoch sind. Aber das hast du heute nicht mehr. Ist heute nicht mehr so.
Nee, heute ist, also die Strandform ist ja eine andere als die Wettkampfform, das muss man halt einfach sehen. Also jetzt bin ich, du hast meine Form, glaube ich, letztens habe ich mal alle aufgefordert, inklusive dich, der Figurmacher wartet noch, der Holger hat schon ein Foto geschickt, ich glaube, der zieht uns alle ab, also ich habe dann gedacht, oh, warum hast du das gemacht? Ich glaube, die Jungs machen es ja vor allen Dingen, um den Mädels zu imponieren, oder dem gleichen Geschlecht oder wie auch immer. Also, und da ist halt diese Strandform, dass du am Strand gut aussiehst, wo der vordere, der gerade Bauchmuskel zu sehen ist, eine andere als diese brettharte Form, die du brauchst, gerade im Natural Bodybuilding, um in den leichten Gewichtsklassen zu bestehen. Und das verwechseln viele. Sehe ich gut aus, einfach bin ich so ein Model-Typ, der halt Unterwäschemodel sein kann, dann sind die so in einem Bereich von, wie ich das bin, von 10% Körperfett, 9% Körperfett. Aber wir reden hier gerade in den Wettkämpfen davon, dass die so runterziehen, dass die eigentlich, also mein Gefühl war, ich war eigentlich nicht mehr lebensfähig, weil ich ein anderer Typ bin. Und ich fühle mich jetzt wesentlich wohler, obwohl ich bei 10% Körperfett bin, und das verkennen halt viele, dass es nicht ausreicht, einfach auszusehen wie ein Unterwäschemodel, sondern man muss halt wirklich die tiefen Einschnitte haben und die Querstreifen am Hintern, um halt heute bei der Leistungsklasse im Natural Bodybuilding bestehen zu können.
Also ich sage mal, über 6% brauchst du da gar nicht aufzulaufen, und ich war bei meinem ersten Wettkampf weit über 12. Du hattest die aktuellen Fotos von mir gesehen auf Instagram, oder soll ich sie dir nochmal schicken?
Nee, ich hab die gesehen.
Ja.
Ja, sieht gut aus. Die Frage ist dann, wie siehst du dann aus, wenn du geladen bist, wenn die, also das Schlimme ist, für mich das Schlimmste war, ich habe jetzt beim Shredded Day habe ich mal das erste Mal wieder entladen und auch ein bisschen aufgeladen, also ein bisschen was gemacht mit Wasser. Das Schlimme ist, du siehst ja am beschissensten aus 2 Tage vor dem Wettkampf. Und da bist du halt komplett leer. Also bei mir zumindest in der Vorbereitung. Und wirst dann wach und hast dann im Zweifelsfall die Mutation durchlaufen, was sich halt viele auch dann durch Überladen versauen. Ja, und da habe ich gemerkt, ja, so einen Wettkampf zu machen und nicht nur so ein Battle zwischen uns zu machen, ist halt eine Nummer, da brauchst du halt absoluten Fokus, und da brauchst du nicht mit 12% irgendwie anfangen. Da musst du dann nochmal ein halbes Jahr auf die Weide, um von 12% dann auf 6% zu kommen. Hm. Oder 3-4 Monate auf die Weide. Ich glaube, mich kriegen wir, du kennst ja jetzt meine aktuellen Fotos auch. Mich kriegen wir im Oktober auch nicht mehr fit. Ich will es auch nicht mehr machen.
Also ich denke, dass das sicherlich vielleicht so 18 Wochen bräuchte bei dir.
Ne? Ja, ich bin jetzt bei 9,8 Kilo noch Inbody habe ich. Mhm. Aber du merkst halt die Seiten. Also vorne kommt dann der Bauchmuskel immer ganz gut. Aber gerade was so die Muffin-Tops oder wie die heißen, bis die leer sind, da dauert's. Und ich glaube, das würde meine stresses Nervensystem im Moment auch nicht mitmachen. Du wolltest, bist ja wann, Oktober bist du wieder am Start?
Ja, ich bin im Oktober dran, wenn ich meinen Abschied gebe. Wir haben eingemessen beim letzten Formcheck beim Holger mit 6,25. Hm. Und wobei es jetzt schon unter 6 sein dürfte. Das ist jetzt auch schon wieder 4 Wochen her. Wir werden es am Freitag sehen. Also der beste Wert, den ich bisher hatte, gemessen. Oh, das passiert auch. Wir sind live, ne? Da fällt auch mal was runter. Der beste Wert, den ich bisher hatte, eingemessen, waren 5,25. Das war noch 1% weniger. Das war vor meinem Sieg in Ungarn letztes Jahr. Hm. Und das ist so der Top-Wert, den wir anpeilen. Wobei man dazu sagen muss, das jetzt noch als Erklärung, damit man das auch weiß, bei älteren Athleten spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Und da gehört auch dazu, dass die Haut halt anders aussieht. Ne? Hm. Du hast halt auch da sehr viel mehr Haut mit drauf. Hm. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich relativ lange auf einem Gewicht eigentlich jetzt verbleibe, damit die Haut dünner wird. Das ist der einzige Grund. Und schon auch relativ früh fertig war, dass wir maximal auch nur mit 1 Kilo innerhalb von 10 Tagen da gegebenenfalls noch rumjonglieren müssen. Und das ist auch so ein Erfahrungswert. Und jetzt mal so als Vergleich, ich bringe bei knapp 1,79 und dem Körperfettanteil, den ich gerade genannt habe, geladen 79,5. Mhm. Ja. Und als ich das erste Mal auf der Bühne war, so fett, wie wir es hier gerade beschrieben hatten, das hast du ja noch sehr freundlich umschifft, hoher FFMI, das war einfach nix damals, und da war ich bei 87 Kilo. Hm. Ja, also da sieht man, was das für einen Unterschied ausmacht, diese 8 Kilo. Ja. Hm. Und das ist aber eben dann auch letztendlich die Frage, wie sieht's vorher aus, ne? Als nicht mehr so junger Athlet musst du halt auch einfach aufpassen, dass du nicht zu dick in der Offseason wirst. Das ist einfach der Punkt, weil das bringt dir nicht mehr wirklich was. Ein richtiger Bulk bringt dir nicht mehr was, wenn du über 40 bist. Nee.
Ja. Wobei jetzt, wir sind ab 50 geht die nächste Klasse los.
Genau.
Ich bin jetzt 48, ich habe jetzt überlegt, also, aber ich habe mit meiner Frau noch nicht drüber geredet. Ich glaube, die Kleine muss erstmal aus dem anstrengenden Alter raus sein, das ist meine Tochter. Mhm. Sonst ist mein Cortisolspiegel jeden Tag so hoch. Also das muss man alles bedenken, da den Partner mit einzubinden. Und im Moment ist quasi online neu an der Hochschule. Ist halt auch ziemlich enge Personaldecke, so dass ich da auch jetzt die kompletten Bachelorarbeiten übernommen habe. Gleichzeitig baue ich hinten meinen Videocontainer aus. Das passt im Moment noch nicht in meinen Lifestyle, aber du hast mich angefixt, vielleicht ab 50 nochmal einen zweiten Start zu wagen. Aber ich kündige immer nichts an, aber der Gedanke war jetzt zumindest mal gepflanzt von dir. Mhm.
Also ich kann dir zu dem Spaß nur noch mal raten, ja?
Ja, ja.
Das noch mal zu machen.
Ja, also Holger, ich habe gehört, du bist ein guter Vorbereiter.
Ja, also wenn's Holger generell ein Top-Coach, Top-Vorbereiter, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, schon viele Jahre dabei, viele Jahre Wettkampferfahrung, aber er ist vor allen Dingen auch ein Top-Coach für die Master-Elite. Ja, und da kann man sich definitiv hundertprozentig an ihn wenden, weil er auch weiß, wie ein älterer Athlet tickt. Das wissen viele junge Coaches auch gar nicht. Und letztendlich geht's ja bei uns darum, auch mit den Erfahrungswerten, die wir haben, dass einer von außen drauf guckt. Es geht oder nur darum, dass jemand den Formcheck macht, von außen drauf guckt, die Korrektur vornimmt, das, was so objektiv gar nicht mehr möglich ist im tiefsten Defizit, auch in der Einschätzung, auch eine gute Wettkampfstrategie zu planen. Das ist der Job von einem Coach. Ja. Ja, und im Gegensatz zu früher, wo es eine Meisterschaft im Jahr gab, dann hast du dich vollgefuttert und dann hast du auf die nächste Meisterschaft gehofft. Ist es ja so, wenn du jetzt eine Saison machst, Jens, wärst du ja verrückt, wenn du nicht 3 oder 4 Wettkämpfe machst, die sich anbieten. Ja? Weil es genug gibt. Ja. Es gibt einfach genug. Warum sollst du diese harte Vorbereitung auf dich nehmen und nur zu einem Wettkampf fahren, wenn es die Chance gibt, mehrere. Wenn es die Chance gibt, Welt- oder Europameister zu werden.
Ja.
Was im Übrigen in den Masterklassen nicht leichter ist. Mal so ganz am Rande bemerkt.
Vielleicht starte ich auch als Frau, dann nehme ich den Andreas Scholz als Figurmacher, der ist ja Hormoncoach für Frauen. Mhm. Ist ja heute alles möglich. Vielleicht starte ich auch das erste Mal bei den Frauen. Da gab es ja so einen Fall bei den, glaube ich, Kraft-3-Kämpfern, dass da einer ganz bewusst gesagt hat, okay, er nimmt mal das System auf sich und lässt sich mal im Ausweis dort als Frau deklarieren.
Ja, der hat gesagt, wenn das klappt, dann mache ich das.
Na? Genau. Ja. Mediale Aufmerksamkeit würde wahrscheinlich Reichweite bringen, wenn ich als Frau starten würde.
Ja, dann hätten wir noch die Gender-Diskussion, also dann wär's in aller Munde.
Ja, genau.
Na, dann wär's in aller Munde. Aber gut, das ist so eine Geschichte, denke ich, die probieren wir ein anderes Mal aus.
Also ja. Holger oder Andreas Scholz, mal gucken wir mal.
Ja.
Genau. Gut, hast du wahrscheinlich noch ein paar
Fragen. Ja, wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen. Ich will mal diesen Themenkomplex, weil noch Zeit ist dafür, jetzt anschneiden, weil das ist mit Sicherheit der größte Themenkomplex, den es hier gibt, was das Training und die Erfolge angeht. Der Zusammenhang zwischen Training und Ernährung. Ja, da wird sehr vielfältig gefragt, deswegen habe ich das zusammengefasst. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man mal so eine allgemeine Einführung dann nochmal gibt, wie wichtig das ist, weil ganz viele Fragen sich hier darum drehen, kommt immer wieder die Eiweißzufuhr, wie viel, dann kommt immer wieder, wie wichtig ist denn die Ernährung nun wirklich, wenn ich nur Kraft trainiere, ist es egal, was ich esse, um in Form zu kommen, reicht dann einfach nur ein Defizit aus und. Aber das kommt alles unter diesen Sammelbegriff komplexer Zusammenhang zwischen Training und Ernährung. Und das gebe ich auch mal an dich, weil ich weiß, dass es von dir auch ein absolutes Steckenpferd ist. Ne?
Genau, also Training muss funktionieren, Punkt. Also Training muss nicht ins letzte Detail verkompliziert werden. Training setzt halt den entsprechenden Transduktionsreiz im Muskelwachstum und Training sollte halt so geplant werden, dass nicht jede Einheit dich zerstört. Punkt. Also das ist so, das wird immer so anders suggeriert, dass du dich kaputt machen musst. Und der entscheidende Einfluss, den entscheidenden Einfluss hat, dass der Trainingsreiz da ist und dann muss es passen. Also der Trainingsreiz ist eine Grundvoraussetzung, dass man wächst. Das will ich jetzt nicht negieren und will auch nicht sagen, es ist jetzt völlig egal, wenn du richtig isst, dann brauchst du auch nicht mehr richtig trainieren, sondern das ist eine Grundvoraussetzung. Aber dann kommt halt die Feinheit, dass wenn du Muskeln aufbauen willst, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, nämlich in der Muskelzelle, die richtigen Substanzen und die richtigen Signalreize übereinstimmen müssen. Und das ist halt das Entscheidende, was ich nur regeln kann, wenn ich meine Ernährung, meine Hormonachsen im Blick habe. Nämlich Ernährung ist ja nicht einfach nur, ich stopfe mir da irgendwelche Kalorien rein, sondern Ernährung beeinflusst natürlich auch ganz explizit deine Regeneration und ganz explizit auch deine Hormonregulation. Das vergessen halt die meisten. Die meisten denken, das sind die Kalorien. Die Kalorienbilanz, die muss stimmen. Das ist immer so eine Grundvoraussetzung, wobei Kalorien auch nicht Kalorien ist. Wir kennen das in der Diskussion um Eiweiß, wir kennen das um die Diskussion um die richtigen Fettsäure, die man zuführt, dass die durchaus in der Lage sind, die Kalorien zu einer Kalorien zu machen, die nicht so kalorisch ist oder eine Kalorien zu einer Kalorien zu machen, die kalorischer ist. Wie das mit dem Körper gelingt, das haben die ein oder anderen Bodybuilder schon divers ausprobiert, wenn sie versuchen, die Achsen und die Hormonachsen wieder in Übereinstimmung zu bringen. Du kennst vielleicht diese Diskussion ums Omega-3. Wir fangen mal vielleicht bei den Fetten an. Mal nicht bei den Kohlenhydraten, bei den Proteinen, die ja immer wichtig und elementar für Muskelwachstum sind, sondern gerade die Fette. Da spielt es eine große Rolle, welches Fettsäureprofil hast du. Und der erste Hinweis, guckt euch euer Fettprofil an und guckt euch auch an, habt ihr genug Fett in der Nahrung? Warum genug Fett? Ich hatte jetzt einen Podcast live mit dem Andreas Scholz. Ich habe das Ganze mit dem Eierlikör begonnen, weil ihr gerne Eierlikör am Sonntag trinkt. Und habe gesagt, im Eierlikör, da ist ja Ei drin. Und vor allen Dingen wird ja Eierlikör aus Eigelb gemacht. Und Eigelb enthält Cholesterin. Das kennt wahrscheinlich jeder aus den Diskussionen, ess nicht so viel Eier. Und Cholesterin hat diesen Steranring, also ist sozusagen in der chemischen Struktur genauso wie ein Steroidhormon, also wie ein Testosteron. Und so kannst du halt über die gezielte Zufuhr von Fett auch deinen Spiegel an Testosteron beeinflussen. Spielt es eine Rolle, ob du dick oder nicht dick bist, ob das Testosteron frei wird, zum freien Testosteron oder zu Östrogen wird. Aber zumindest erste große Learning, was alle mitnehmen sollten, macht das nicht wie nicht-natural-Bodybuilder, weil die kriegen ihren Testosteronhaushalt übers Enatat, Probionat, Testewachse, Deka reguliert. Ihr kriegt das nicht reguliert, also Fett ist elementar und da vor allen Dingen auch die gesättigten Fette. Also Butter, fettes Fleisch oder auch Alternativen. Vegan gibt es auch sicher Alternativen, aber da muss man dann sehr gut darüber nachdenken, welche gesättigten Fette nehme ich für den Testosteronspiegel. Ich mache mal jetzt hier einen Punkt, mal dich reflektieren zu lassen, wie du das machst mit den Fetten.
Ja, also Fette als Thema für mich oft unterschätzt, weil da hält sich noch ganz hartnäckig obwohl ich den Ansatz gut finde an sich, hält sich noch ganz hartnäckig so ein Oldschool-Ansatz. Mhm. Und der Oldschool-Ansatz ist, so wenig wie möglich Fett, so viel Carbs und Eiweiß wie möglich. So kannst du pauschal sagen.
Genau.
Aber das allein ist es nicht, weil Menschen unterschiedlich funktionieren. Das ist abhängig vom Alter. Das ist abhängig vom Hormonstatus und das ist abhängig vom Geschlecht. Diese drei Dinge kannst du hoch und runter beten, immer wieder, weil sie werden zutreffen. Ne? Mhm. Und Fett ist gerade in der Muskelaufbauphase komplett unterschätzt.
Mhm. Genau, dann Thema Omega-6, Omega-3.
Eine Sache noch dazu. Ja. Auch deshalb, manchmal, und das weißt du ja auch, Jens, geht es im Aufbau am Ende dann wirklich nur um die Gesamtkalorien. Und oft schafft jemand das markentechnisch überhaupt gar nicht, noch mehr Kohlenhydrate zu bunkern.
Ja.
Weil ich glaube nämlich, dass jenseits von 400 Gramm Kohlenhydraten am Tag irgendwo mal Schluss ist. Und wenn man dann aber eine Zufuhr an mehr Kalorien über Fett, über gesunde Fette zum Beispiel strukturiert, wird das genau denselben Effekt auf den Muskelaufbau haben, wie wenn man noch mehr Kohlenhydrate nimmt, nur man belastet das Verdauungssystem weniger.
Genau, die Insulinrezeptoren, die werden ja an denen da schon Training resistent. Und wenn du dann nur so viel Kohlenhydrate ballerst, wie das häufig der Fall ist, hast du halt nach der Zufuhr der hohen Kohlenhydratmengen diesen Insulinpeak. Du hast aber auch zeitgleich ein Runterregulieren, teilweise in der Nacht des Wachstumshormonspiegels, des IGF-1 oder HGH-Spiegels. Das ist ein Problem, ein Dilemma, was ich habe, wenn ich mich nur quasi balke über die Kohlenhydrate. Und das zweite Problem ist, zu hohe Mengen an Insulinausschüttung sind halt auch Stress für den Körper. Also ist eine absolute Stressbelastung. Und von daher, die richtigen Fette, das sind halt die gesättigten Fette. Und bei den, ich will nur eins sagen, Lanze fürs Omega-3, schmeißt euer Sonnenblumenöl weg, was ihr so habt. Weil da ist sehr viel Omega-6 drin. Und Omega-6 macht den Stoffwechsel langsam, verändert die Insulinrezeptoren zum Negativen. Triggert Entzündungsprozesse über bestimmte Hormone oder hormonähnliche Substanzen, sogenannte Prostaglandine, und verhindert den Aufbau. Omega-3 entkoppelt deinen Stoffwechsel, entwickelt sogenannte Entkopplungen, also Kurzschlüsse in den Mitochondrien, also in den Peroxisomen, also so machen dich warm. Wir kennen die Diskussion ums braune Fett. Das heißt, beim Fett Cholesterin über gesättigte Fette und vermehrt einfach gesättigte hoch, mehrfach gesättigte in Richtung Omega-3 positionieren. Dann seid ihr da zumindest bei den Fetten auf einem ganz guten Weg, um das abzuschließen.
Hm. Da will man noch mal ergänzen, die richtige Eiweißmenge, weil das auch immer wieder ein Thema ist. Wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht? Ich sag mal
Ja,
unter
ich,
zwei, unter
genau.
zwei nicht. Ja.
Also
Ja.
genau, 2 Gramm, ob jetzt die DGE 1,5 empfiehlt, aber diese Mindesterhaltungsmenge von 0,8, die da häufig publiziert wird, die kann ich nicht tragen, weil Eiweiß ist natürlich nicht Eiweiß. Also Proteine sind nicht Proteine, sondern es gibt bestimmte Proteine, die sind sehr, sehr wichtig für den Hirnstoffwechsel. Es gibt auch nicht essentielle Aminosäuren, die trotzdem essentiell wären, wie das Glutamin, weil das verantwortlich ist als Schutzschild für Muskulatur, weil das in der Zellflüssigkeit enthalten ist und erstmal den Muskel hydriert und damit Wachstum erstmal produziert. Das heißt, diese Idee, dass alles von dem Protein nur notwendig sei, um es in den Muskel reinzubauen, das ist halt Quatsch. Es gibt halt Proteine, die sind wichtig für den Muskelaufbau, aber es gibt genauso wichtig Proteine, die sind für den Stoffwechsel, für die enzymatische Ausstattung, für die Regulation, für die Hormonregulation oder auch für den Hirnstoffwechsel verantwortlich. Und die muss man neben dem Aufbau, den ich vielleicht da oder dem Erhalt von Protein, den ich dagegen rechne, noch dazu rechnen, dass man sagt, es gibt bestimmte Situationen, da brauche ich alle Aminosäuren, die auch im Stoffwechsel funktionieren und nicht nur die Aminosäuren, die für Aufbau da sind. Das ist so ein
Also
bisschen, genau, Proteine sind nicht Proteine.
genau dieses Thema Proteine, Aminosäuren, auch das Verhältnis, die Menge, haben wir schon mehrfach in dem Podcast mit dem Holger erläutert. Auch, dass es unter bestimmten Aspekten gar nicht so verkehrt ist, den Teil seiner Gesamtproteinzufuhr ausschließlich über Aminos abzudecken, um auch da die Verdauung nicht noch mehr zu belasten. Ja.
Genau, also die Bioverfügbarkeit. Ich will da nicht so eine, also die Allgemeinplätze, du weißt, wie sozusagen das antikatabole Schutzschild, da habe ich neulich mit dem Andreas Scholz gesprochen, sagt, irgendjemand hat mal sowas behauptet, antikatabole Schutzschild, diese BCAAs, und sagte, ja, das war unser Problem. Der Andreas hat früher bei Haleco gearbeitet, war dort die Haleco, also Multipower, für den weiblichen Markt marketingtechnisch begleitet hat. Und die hatten dann eine Abmahnung gehabt, dass sie die Produkte nicht mehr Anabol nennen durften. Also das war dann irgendwie also irgendwas mit Anabol war nicht mehr erlaubt. Und dann hat er dieses muskelprotektive Schutzschild entwickelt. Aber das muss man im Kopf haben, dass man genug BCAAs hat, dass man genug Arginin, Ornithin diskutiert. Also dass man zumindest vom Aminosäureprofil nicht nur an die Grammzahl denkt, sondern an die biologische Wertigkeit des Eiweißes und ob ich bestimmte Situationen haben, die vielleicht einen Mehrbedarf bedeuten. Für mich war es in einer Wettkampfvorbereitung, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, immer um den Muskel hydriert zu halten, war es Glutathion bzw. Glutamin, was ich zugeführt habe, weil ich einfach gemerkt habe, kohlenhydratarm und Training passte nicht zusammen so richtig. Und um den Muskel halt einfach gewässert zu halten und einen guten Pump noch zu haben, war das so eine Geschichte, die ich immer mit als Aminosäure ergänzt habe zum Whey-Protein. Weil Casein wollte ich nicht mehr, weil bei mir hat ziemlich viel Wasser unter die Haut gezogen.
Also ich selber nehme Glutamin tatsächlich nur in der Früh, einfach für den Verdauungstrakt und für die Autoimmunabwehr, dass die verbessert wird, aber ansonsten im Training nicht. Ich habe aber auch nicht so wenig Carbs, muss ich dazu sagen. Ich fahre immer noch mit roundabout 250 Gramm Carbs am Tag, also insofern bin ich in einer absoluten Ausnahmesituation, was das angeht.
Genau, also vielleicht nochmal, Soja wird ja von Männern so verabscheut. Ich glaube, die meisten Studien, die dort zitiert werden, kommen aus dem weiblichen Bereich, wo Soja halt den Östrogenspiegel reguliert, also als Ernährungsergänzungsprodukt. Da brauchen Männer, glaube ich, keine Angst haben. Die meisten Studien, die ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob Holger da andere hat, Soja für den Mann ist kein Problem, ist nicht Phytoöstrogen und führt auch nicht dazu, dass irgendwelches Testosteron oder Progesteron zu irgendwann mal zu Östrogen aromatisiert bei euch. Nimmst du Soja oder meidest du das? Meidest du auch?
Ja, das ist aber jetzt kein bewusstes Meiden. Ich weiß, das mit dem Phytoöstrogen, das finde ich jetzt nicht so gut, aber
also es hat nicht die Wirkung bei dem Mann. Also da brauchst du keine Angst haben als Mann.
Hat's auch nicht, aber mir schmeckt's nicht. Ja, mir schmeckt's nicht, außer mal die Sojasauce am Sushi, aber mir schmeckt das nicht. Na?
Ja.
Und ich mag den Sojajoghurt halt leider nicht. Das ist rein geschmackliches Problem, nichts Ethisches, gar nichts. Also auch die Leute, die sich vegan ernähren und das nutzen, finde ich toll. Aber es ist nichts Geschmackliches für mich. Und so Tofu, Seitan und diese ganzen Produkte, da kann ich ja auch einfach nicht ran. Also wenn, ich habe ja 2 vegane Tage in der Woche, das wissen die Hörerinnen und Hörer auch. Und da greife ich auf so Linsenprodukte und Kichererbsen und solche Sachen dann auch zurück letztendlich. Mhm. Ne? Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass ein Teller Reis mit Gemüse warm auch nicht unbedingt das Schlechteste ist manchmal.
Ja, ne? Ja. Also das genau. Genau, bei allem sollte man dann auch die entsprechenden zirkadianen Rhythmen noch mit berücksichtigen, dass du sagst, okay, ein Kohlenhydrat zum falschen Zeitpunkt kann halt komplett was anderes bewirken. Also das haben die meisten nicht drauf, ob man jetzt diskutiert, was bin ich, Lerche oder was habe ich für ein Profil, aber oder Eule. Aber ich glaube, da so ein bisschen den Körper zu kennen und zu sagen, okay, dann brauche ich eine gewisse Kohlenhydratmenge, um aufbauen zu können. Und Kohlenhydrat ist nicht der Teufel, sondern kann der Teufel werden, wenn ich dauerhaft den Insulinpeak habe, dann verändern sich einfach die Rezeptoren. Das muss man, glaube ich, im Blick haben. Und man muss im Blick haben, dass diese Zufuhr von Riesennahrungsmengen natürlich auch was im Körper beeinflussen und dann auch Stress für dich sein können. Deshalb muss man irgendwie seinen Weg finden, seine Rhythmen auch kennen und muss sich entsprechend der Rhythmen dann auch entsprechend ernähren und das um das Training auch rumlegen. Und ich glaube, da gibt es keine Dogmen, sondern ich probiere das aus, wie es bei mir funktioniert, wann ich die Kohlenhydrate nehme, weil was die meisten nicht wissen, das hat man, glaube ich, letztes Mal besprochen, Kohlenhydrate kannst du auch zu Biosubstanz machen, also zu Biomasse machen. Wenn da Glutamat dazukommt, kann der Körper auch über ein Pathway das Ganze zu Protein bauen. Von daher Freund und Feind zugleich um die letzte Substanz. Wir hatten jetzt über Fette, wir hatten über Kohlenhydrate noch nicht gesprochen, über Proteine gesprochen. Kohlenhydrate zum richtigen Zeitpunkt stimulieren halt eines der wichtigsten Hormone für Aufbau. Und das ist halt das Insulin. Mhm. Das ist das halt Freund und Feind.
Wachstumshormon, ne? Ja.
Genau, das anabolste Wachstumshormon. Nicht umsonst gibt es diesen Insulin-Likes-Grow-Faktor oder insulinähnlichen Wachstumsfaktor, der mit dem HGH korreliert. Dass man sagt, es gibt sozusagen die beiden Regulationsmechanismen. Und die haben natürlich einen extremen Einfluss auch auf die Hypophyse-Hypothalamus-Achse, also auf die Schilddrüse. Weil du weißt selber, wenn die Schilddrüse halt diese Achse gestört ist, dann Schilddrüse nicht ansteuern oder den Hoden nicht ansteuern können und die Gonaden da kein Testosteron mehr herzustellen oder die Schilddrüse nicht mehr über die Hypophyse ansteuern zu können, heißt halt in dem Fall, der Stoffwechsel schläft dir ein, beziehungsweise der Stoffwechsel reguliert runter, aber auch ganz andere wichtige Systeme wie das System ums Cortisol, das ist ja kein böses Hormon, können dir halt entgleisen. Und das passiert halt vornehmlich, wenn du dich extrem artungerecht auch als ein Bodybuilder vorbereitest. Dann funktioniert es am Anfang sehr gut. Wenn du aber zu viel auf einmal möchtest und nicht auch mal kleine Steps einbaust und auch mal Zwischenschritte einbaust, wo du eventuell wieder 1-2 Kilo oder zumindest auf dem Stillstand bleibst, dann hast du eigentlich verloren.
Hm. Also deswegen, das sind jetzt hier gute Richtwerte für jemanden, der sich, einfach und trotzdem strukturiert an dieses Thema Ernährung zum Krafttraining heranmachen möchte.
Ja.
Und letztendlich steht und fällt das alles, und das ist jetzt wieder so, na, deswegen kann ich das auch aus der Praxis gut nochmal damit unterfüttern, steht und fällt alles mit der richtigen Lebensmittelauswahl. Die ist der entscheidende Punkt. Ja, ich kann eben auch Kohlenhydrate aus Zucker, das sind Kohlenhydrate, kann ich mich auch damit ernähren, aber ich werde nicht so aussehen. Also, simple Geschichte. Ich kann mich über Jahre von Pizza, Ritter Sportschokolade oder whatever ernähren und super gute Kraftwerte generieren, aber niemals den Look von jemandem bekommen, der definiert und vielleicht sogar am Ende shredded ist.
Genau.
Da, da spielt die Nahrungsmittelauswahl am Ende die entscheidende Rolle.
Genau, also ich glaube, da bei den Kohlenhydraten ist das Gefährlichste die Fructose. Also Fructose wird ja in der Leber über Melanylcoenzym A zum neuen Fettmolekül gemacht. Also du kannst die Fructose direkt in der Leber zu Fett bauen. Aber der Regulationsmechanismus an der Schilddrüse, dass die nicht runterfährt, der ist halt nicht da. Und das Gefährliche ist nicht, dass dort der Stoffwechsel nur langsam wird, sondern was die meisten nicht wissen mit Leptin und Ghrelin und diesem Zusammenhang der Schilddrüse, wenn du auf Kohlenhydrate komplett verzichtest und nicht ketogen bist, ist halt nochmal der, dass die Cortisolspiegel doppelt so lange im Blut bleiben. Das nochmal als Satz nochmal wiederholt. Unter Hunger, im Hungerstoffwechsel, bleibt dieses Stresshormon Cortisol doppelt so lange etwa eine Halbwertszeit im Blut, kann also doppelt so lange dich aufschwemmen lassen, kann extrazellulär Wasser speichern dich lassen und kann doppelt so lange Muskeln wegfressen. Und deshalb muss man halt da ein gutes Carbo-Management haben, dass man sagt, okay, Kohlenhydrate sind nicht böse, die brauchst du halt an bestimmten Zeitpunkten. Sicher hast du auch mal ketogene Phasen mit drin, sicher hast du auch mal Phasen drin, wo du mal komplett frei bist, einfach um halt den Insulinrezeptor wieder affin zu machen, aber du musst auch regelmäßig das anabole Hormon Insulin nutzen und damit die Achsen wieder, deine Hormonachsen wieder in Übereinstimmung zu bringen, weil ich habe ganz viele, ich nehme mal Sophia Thiel, ich nehme mal die großen Influencer gesehen, die kurz, wo es kurz geknallt hat oder auch ein bisschen länger, aber die jetzt alle dadurch quasi vom Markt nicht weggefegt sind, aber alle da nicht, weil sie nicht diszipliniert waren, sondern weil ihre Achsen komplett zerstört sind, sich komplett zerschossen haben über dieses gefährliche Halbwissen.
Ja. Ja, also ganz gut eben auch neben dem ständigen Lernen auch seinen Körper zu beobachten, selber zu beobachten und dabei auch zu schauen, wie passt das mit dem zusammen, was ich gerade mache. Ja. Und wenn dein Körper irgendwann gar nicht mehr reagiert, also zunehmend sicherlich nahezu ohne Limit, aber beim Abnehmen gar nicht mehr reagiert und du trotz noch niedriger Kalorienzufuhr vielleicht sogar noch zunimmst, dann ist es eigentlich an der Zeit, das mal von Grund auf zu kontrollieren.
Genau, also ich mache Herzfrequenzvariabilitätsmessung, gucke, ob ich gleich schlage, also ob ich im Takt schlage oder außerhalb des Taktes. Außerhalb des Taktes ist besser. Ich gucke mir die Ruheherzfrequenzen an. Wenn die extrem plötzlich absacken, dann weiß ich bin Parasympathikoton eventuell an der Grenze der Übertrainingssymptomatik. Ich gucke mir in der Inbody das extrazelluläre Fett an. Ich gucke mir den REM-Schlaf, also wie viele REM-Schlafphasen habe ich halt an. Das Ganze ist ein Indizienprozess und dann steuere ich halt gegen, weil Training ist schlussendlich und Training und Ernährung ist ein wissenschaftlich fundierter, pädagogisch geführter, serieller Belastungsprozess mit dem Ziel, die Anpassung zu erzeugen. Es gibt also keinen 0815 Trainings- oder Ernährungsplan, sondern es ist die Aufgabe des guten Coaches, das Evidenzbasierte, was es gibt, auf dem Markt zu nehmen und dann den Plan wie so ein Maßanzug an den Athleten oder an den Kunden halt anzupassen. Und das ist halt nicht einfach mal, ich lade was aus dem Netz runter und verkaufe halt einen Standardplan, sondern der Standardplan, der kann nur ein Streuschuss sein und Training heißt immer Anpassung, immer auf dem Weg sein mit dem Athleten, immer wieder messen, reflektieren und wer viel misst, auch mit den richtigen Messmethoden messen und das Ganze mit den richtigen quasi Erfahrungen auch zu begleiten. Deshalb ist dieses Spiel um Evidence und Experience, was ich neulich hatte, wo wir uns da gebettelt haben im Video, ein ganz spannendes, weil ich bin eigentlich evidence-based, also vom Grund aus, weiß aber, wie viele Studien veröffentlicht werden und weiß um den Publikationsdruck auch von mir als Professor an der Stelle und weiß, was wir für Schrotter teilweise veröffentlichen. Und von daher bin ich eher vom Wesen natürlich selber als Athlet experienced, obwohl ich mich natürlich der Evidenz da nicht sträube, sondern es gibt gute Untersuchungen, es gibt aber auch ganz viel Schrott auf dem Markt.
Das ist tatsächlich ein Problem, der ständige Schrott. Und das ist auch etwas, was wir in einer unserer nächsten Podcast-Episoden mit aufnehmen. Ich habe noch viele Fragen auch gestellt zu dem, was im Internet verschiedene Coaches sagen und da propagiert wird. Und wir werden uns auch noch mit gefährlichen Aussagen beschäftigen. Aber jetzt ging es uns mal im Grunde um die richtigen Aussagen.
Ja.
Und nicht immer um das Falsche. Ne? Du erinnerst dich ja an einen Algorithmus direkt aus der Fitnesstrainer B-Lizenz von der BSA. Ne? Wir erklären nicht, wie es falsch geht, sondern wie es richtig geht.
Ne? Genau.
Ja, und wir sagen nicht, das machen wir nicht, sondern wir sagen, das ist das Richtige.
Ja.
Aber wir müssen uns trotzdem mal auch mit diesem gefährlichen Halbwissen auseinandersetzen. Das ist genauso bei Training und Ernährung tatsächlich ein Riesenproblem, habe ich festgestellt. Auch meine Beobachtung, dass die Nichtahnung eben halt vor allen Dingen da in Bereiche hineingeht, wo es sehr spezifisch ist und wo man sehr viel zerstören kann. Und da erreichen mich tatsächlich auch immer wieder Fragen als Coach. Und da denke ich mir, ja, okay, wenn du monatelang, um das nochmal von vorhin aufzugreifen, auf so einer niedrigen Kalorienzufuhr rumgeritten bist, dann war es wahrscheinlich auch notwendig, um in eine Form zu kommen, aber da ist eher das Problem in der Aufbauphase gewesen. Warum waren deine Kalorien nicht höher? Weil von nichts kannst du nichts wegnehmen. Also auch wieder so ein Aspekt, der eine Rolle spielt. Aber wir sind auf der Zielgeraden von unserer heutigen Episode.
Ja.
Und es wird auf jeden Fall hier ein drittes, ein viertes Mal geben. Wir werden uns auch live schalten bei Instagram demnächst.
Mhm.
Und natürlich wird es die angekündigte Episode mit Holger Guck und Professor Dr. Jens Ebing und mir auch noch geben, und da setzen wir euch rechtzeitig in Kenntnis. Ja?
Genau. Genau, Holger, liebe Grüße auch an die anderen. Ich habe mit im Moment schon ein richtiges kleines Netzwerk durch meine Videos aufgebaut. Also alle, die mich hören und die mich nicht kennen, nochmal mein Instagram-Account Professor Dr. Jens Ebing. Und wer wirklich folgen will, also wer wirklich Inhalt haben will, ihr wisst, Insta hat so einen doofen Algorithmus, vielleicht mal bei YouTube gucken, da sind die kurzen 12 Sekunden, 15 Sekunden Videos, die manchmal nur drin sind, oder 30 Sekunden Videos, da gibt's Aufklärung, aber das ist dann ein bisschen härter, das müssen so ein bisschen die, kennst du Sheldon Cooper von der Serie, der so ein bisschen nerdig ist, der, genau, und da
Big Bang Theory,
ne? Big Bang, genau, und das ist so ein bisschen bei mir manchmal ein bisschen dümmlich, professorisch, aber wer Bock drauf hat, kann mir da folgen auf den beiden Kanälen.
Ja, also auf alle Fälle mal bei mir ins Reinschauen, ist total interessant. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, konstruktive Kritik und die Frage natürlich auch weiterhin ganz willkommen unter olafmand.sty oder auch dem Profil von Professor Dr. Jens Ebing bei Instagram. Gerne auch zu mir, personal-trainer@gmx.eu. Hier könnt ihr mir schreiben, macht ihr auch öfter, oder WhatsApp 0173 7739 230. Und auch hier wird beantwortet, wie gesagt, immer Fragen, konstruktive Kritik, her damit. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das auf alle Fälle. Schaut auch in den Linktree, dort findet ihr die exklusiven Kooperationspartner von Stronger Than You Podcast, unter anderem HBN. Hier könnt ihr 15% sparen, wenn ihr direkt reingeht. Und natürlich ist auch Prep My Meal und Loco Gym dabei. Auch hier könnt ihr saftig sparen, wenn ihr den Link benutzt, den ihr im Linktree dort findet. Jens, ich sag ganz herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Ich war total kurzweilig, wie immer, so wie ich dich kenne. Und ein schönes Format. Herzlichen Dank, einen schönen Tag für dich.
Gut, auch dir. Auch dir einen guten Tag und an alle, die da draußen zuhören.
Ja, liebe Grüße an alle. Bleibt gesund.
Euer Jens.